ARD.
Der ukrainische Präsident Selenskyj berichtet über Details des überarbeiteten Friedensplans der USA. Sie schlagen offenbar eine Freihandelszone für umkämpfte Landesteile der Ukraine vor. Die EU will russisches Staatsvermögen dauerhaft einfrieren und unser Korrespondent in Tel Aviv berichtet über den kalten Frieden zwischen Israel und Ägypten. Das sind die Themen in der neuen Ausgabe von Krieg und Terror am 12. Dezember um 7 Uhr. Ich bin Klaas Christoffersen. Hallo. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich zum aktuellen Verhandlungsstand bei den Gesprächen über ein mögliches Ende des Krieges geäußert. Danach haben die USA wohl eine Art Freihandelszone für Teile des angegriffenen Landes ins Spiel gebracht. Dabei soll es um die Territorien im Osten des Landes im Donbass gehen, die noch unter ukrainischer Kontrolle stehen. Das ist vor allem der nördliche Teil der Region Donetsk. Außerdem sollen sich die russischen Truppen demnach aus Dnipropetrovsk und Charkiw zurückziehen, nicht aber von den Frontlinien in Donetsk, Cherson und Saporischschja. Es ist wohl kaum verwunderlich, dass der ukrainische Präsident Selenskyj Gebietsabtretungen weiter kritisch sieht. Der deutsche Außenminister Wadephul hat am Abend im ZDF von einer Chance für substanzielle Verhandlungen gesprochen. Schwierige Fragen seien aber noch offen.
Da geht es natürlich am Ende des Tages um territoriale Fragen für die Ukraine. Das sind Fragen, die kann auch nur die Ukraine beantworten. Das kann nur Präsident Selenskyj beantworten, ob und welche Zugeständnisse man gegebenenfalls machen will. Wir als Westen müssen immer sehr klar sein, auch in dieser Phase, wo es vielleicht ein Momentum gibt. Wir sind auf alles vorbereitet. Wir stehen klar an der Seite der Ukraine. Wir bereiten auch weitere Unterstützung für die Ukraine vor und parallel werden Verhandlungen geführt.
Die Ukraine hat den USA einen überarbeiteten eigenen Plan für die Bemühungen um ein Kriegsende vorgelegt. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit Sicherheitsgarantien, die eine neuerliche Aggression Russlands verhindern sollen. In dem Vorschlag beziffert Selenskyj zudem die Stärke der ukrainischen Armee mit etwa 800.000 Soldaten, deutlich mehr als der ursprüngliche US-Plan vorsah. Die erste Reaktion aus dem Weißen Haus? Verhalten. Die Sprecherin von Donald Trump, Levitt, sagte, der Präsident wolle sowohl von der Ukraine als auch Russland jetzt endlich Taten sehen. Derweil halten europäische Staaten an ihrer Unterstützung für die Ukraine fest, müssen das seit Amtsantritt von Trump in Washington finanziell allerdings weitgehend alleine stemmen. Deswegen kursiert in Brüssel schon seit längerem die Idee, einen Teil russischer Vermögenswerte für ein Darlehen an das angegriffene Land zu nutzen. Da geht es um die Auslandskonten der russischen Zentralbank. Von ihr liegen auf den Konten des belgischen Unternehmens Euroclear insgesamt 210 Milliarden Euro. Gestern haben sich die EU-Mitgliedstaaten darauf geeinigt, das Vermögen dauerhaft einzufrieren. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Bislang musste diese Sanktion alle 6 Monate verlängert werden. Russlandfreundliche Länder, wie zum Beispiel Ungarn, können diese Strafmaßnahme damit nicht mehr blockieren. Seit Wochen wird heftig darum gerungen, wie das russische Vermögen, das vor allem in Belgien angelegt ist, für die Finanzierung der Ukraine genutzt werden kann. Es geht um eine Summe von über 100 Milliarden Euro. Belgien weigert sich bislang, das Geld anzufassen, aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen. Die EU hat sich inzwischen auch darauf geeinigt, dass dies ein Fall für Artikel 122, den Notstandsartikel, ist. Damit müssen Entscheidungen nicht mehr einstimmig, sondern nur noch mit einer deutlichen Mehrheit beschlossen werden. Damit wäre nun der Weg frei, dass sich eine Mehrheit der EU-Länder darauf einigt, das russische Vermögen für einen Kredit an die Ukraine zu verwenden. Damit müsste Belgien nicht mehr zustimmen. Die Entscheidung soll spätestens nächste Woche auf dem EU-Gipfel fallen.
Und nun noch zum Nahen Osten. Israel und Ägypten haben bereits 1979 einen Friedensvertrag geschlossen. Seitdem ist Ägypten immer wieder als Vermittler, wie etwa im Fall des Gazakrieges, aufgetreten, auch wenn die Stimmung in der Bevölkerung ziemlich israelkritisch geblieben ist. Und zuletzt haben die Spannungen auch auf Regierungsebene zugenommen. Aus Tel Aviv berichtet unser Korrespondent Julio Segador.
Aktuell gibt es Streit um den Grenzübergang Rafah. Israel hatte vor wenigen Tagen angekündigt, diesen einseitig in Richtung Ägypten zu öffnen. Und Israels Ex-Außenminister und jetziger Energieminister Eli Cohen macht im Radiosender 103 FM klar, es ist Israel, das den Kurs vorgibt.
Wir sollten den Grenzübergang Rafah öffnen und den Palästinensern ermöglichen, den Gazastreifen zu verlassen. Überall auf der Welt ist es üblich, Menschen die Flucht zu ermöglichen, wenn ein Ort zerstört wurde, etwa in Syrien. Wollen wir die Öffnung des Grenzübergangs Rafah, um den Gaza-Bewohnern die Ausreise zu ermöglichen? Ja. Ägypten drängt hingegen darauf, dass der Grenzübergang, wenn, dann in beide Richtungen geöffnet wird und dass auch andere israelische Grenzübergänge durchlässiger werden. Die einseitige Öffnung von Rafah wäre eine rote Linie für Ägypten. Das Land befürchte eine Masseneinwanderung aus Gaza, erläutert Amira Oron, die ehemalige Botschafterin Israels in Kairo. Ägypten möchte nicht das Land sein, das die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens auswandert. Denn das einzige Tor in die Welt ist der Rafah-Grenzübergang nach Ägypten. Trotz der politischen Differenzen unterzeichneten beide Länder im August, also noch vor der Waffenruhe in Gaza, ein Gazaabkommen, das Experten als historisch einstufen. Es umfasst ein Volumen von 35 Milliarden US-Dollar. Es ist für Israel der größte Gasexportvertrag in seiner Geschichte. Es stärkt das Land in seiner Rolle als Energielieferant in der Region. Doch Energieminister Eli Cohen hat dem unterschriebenen Deal noch nicht seine Genehmigung erteilt. Die Begründung klingt nebulös. In erster Linie sind wir verpflichtet, die Interessen des Staates Israel gegenüber Ägypten zu wahren, um das Friedensabkommen zu stärken und Verstöße zu verhindern. Hintergrund ist, dass Israel von Ägypten weitreichende sicherheitspolitische Maßnahmen fordert, etwa, dass das Land seine zuletzt im Sinai stationierten Streitkräfte wieder zurückzieht.
Soweit Julio Segador über gemeinsame Wirtschaftsinteressen im ziemlich erkalteten Frieden zwischen Israel und Ägypten. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Klaas Christoffersen. Vielen Dank fürs Zuhören.